Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Mit Ingrid Wenzel.
Ja, hallo zusammen. Wenn eine KI die Begrüßung für diese Sendung schreiben würde, ja, dann käme vielleicht sowas bei raus wie: Sie hören nicht nur den Kompressor, sondern das Magazin für Popkultur. Und ich bin auch nicht nur Ihre Moderatorin, ich bin Gastgeberin, Vermittlerin, Anwältin der Hörerschaft. Irgendwie sowas vielleicht. Aber was ist, wenn Politiker ihre Texte und Reden mit KI schreiben lassen? Thüringens Ministerpräsident Mario Vogt steht da gerade im Verdacht und wir schauen gleich rauf. Die KI ist überall, in Texten für die Schule, für die Uni und wohl in Texten von Politikern. Das legt eine Recherche nahe von Frag den Staat, einer Online-Plattform zur Förderung der Informationsfreiheit. Die haben mehrere Reden und Texte von Thüringens Ministerpräsidenten Mario Vogt analysiert. Dabei kam raus, die Mehrheit sei wohl mit KI verfasst worden, auch Reden für Trauerfeiern, Neujahrsansprachen und NS-Gedenktage. Es geht auch um Gastbeiträge wie in der Tageszeitung Die Welt. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat nun einen Gastbeitrag von Mario Vogt aus dem Netz genommen, wahrscheinlich nämlich auch mit KI verfasst. Und da ging es ausgerechnet darum, wie Smartphones und das Internet eine Gefahr für Kinder darstellen. Ich konnte kurz vor der Sendung mit Eiko Kempen vom Portal Frag den Staat sprechen und wollte von ihm wissen, woher der Anfangsverdacht kam. Also warum gab es gerade bei Mario Vogt Hinweise, dass da möglicherweise in mehreren Texten KI beteiligt sein könnte?
Also das ist jetzt eine Recherche, die von mir in Zusammenarbeit mit einem freien Kollegen, Jonathan Thiesmann, entstanden ist. Und er hat damit angefangen, sich das genauer anzugucken. Er war auch die Person, die darauf aufmerksam gemacht hatte, dass dieser Gastbeitrag in der Welt sehr verdächtig nach KI klang. Und dann war es natürlich das Naheliegendste, nachdem die Staatskanzlei Thüringen eingeräumt hatte, dass da KI am Werk war, sich dann auch einfach mal die sonstigen Texte von Vogt anzugucken.
Und Sie haben ja ganz viele unterschiedliche Texte angeschaut, also Reden, den besagten Gastbeitrag. Wie groß vermuten Sie da das Ausmaß, was Sie recherchiert haben?
Wir haben uns 11 Reden und 4 Gastbeiträge angeguckt und da war es so, dass lediglich in einem Gastbeitrag und in einer Rede keine Hinweise darauf zu finden waren, dass da KI am Werk war. Und es ist ja auch so, dass die Staatskanzlei, die wir natürlich dazu dann auch sehr ausgiebig konfrontiert haben, gar nicht abstreitet, dass die KI verwendet, sondern sie sagt ja einfach, sei ja mittlerweile einfach ein modernes Arbeitstool und als solches würde man das auch sehen und begreifen.
Ich komme gleich nochmal darauf zurück, eigentlich auf das Thema, dass eigentlich jeder KI heute benutzt und was bedeutet das bei hochrangigen Politikern, aber wollte Sie trotzdem vorher nochmal fragen, wie Sie das untersucht haben und ob man überhaupt diesen Tools, die das untersuchen, auch trauen kann?
Ja, das ist eine wichtige Frage. Also natürlich ist es so, dass wir zum einen erstmal die Texte in verschiedenen KI-Analyse-Tools untersucht haben, die natürlich verschiedene Arbeitsweisen haben, wie sie dann die für KI-typischen Pattern versuchen ausfindig zu machen. Und wichtig ist, das haben wir dann natürlich auch in dem Text betont, es ist nicht so, dass wenn wir einen Text in so einen KI-Detektor eingeben und der KI-Detektor sagt, das ist jetzt tatsächlich ein KI-Text, dass das ein Beweis ist. Was allerdings interessant war, dass wir haben sehr viele Texte von Mario Vogt eingegeben und wir haben dann sehr, sehr deutliche Häufungen gefunden. Und wir haben auch zum Vergleich eine Vielzahl, also nochmal sehr, sehr viel mehr Texte von anderen Ministerpräsidenten, Ministerpräsidentinnen, auch früheren Ministerpräsidenten in so KI-Analyse-Tools eingegeben. Und da gab es dann wirklich einen sehr, sehr deutlichen Unterschied im Vergleich zu den Texten von Mario Vogt. Also bei Mario Vogt war es so, dass das war 10-mal so deutlich, dass da dieser Detektor angeschlagen hat. Was jetzt nach wie vor immer noch nicht heißt, dass es der Beweis ist, dass das zu 100% KI generiert ist. Und dann gibt es halt nochmal diese anderen Indizien. Also zum Beispiel, dass in einem Text, den Mario Vogt in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung veröffentlicht haben, dann 3 Wissenschaftler zitiert werden mit Aussagen, die einfach nicht zu finden sind. Also wir haben sie weder in ihren Büchern noch in irgendwelchen Online-Beiträgen gefunden. Mittlerweile schreibt der Spiegel auch selbst, dass auch die Spiegel-Dokumentation, die ja so als das Flaggschiff zum Fact-Checking gilt, dass die das nicht gefunden haben. Wir haben die Wissenschaftler natürlich kontaktiert und gefragt, habt ihr das irgendwo mal so gesagt oder geschrieben? Und haben von einem zumindest die Antwort bekommen, dass er nicht glaubt, dass das so wörtlich von ihm stammen würde. Und das sind dann schon sehr, sehr deutliche Indizien dafür. Mhm. Und hinzu kommt auch einfach, wir haben natürlich die Staatskanzlei auch einfach gefragt, ist das KI, ja oder nein? Und sie hatten mehrere Tage Zeit, uns dann zu sagen, es war eigentlich ein leichtes zu sagen, nein, das stimmt nicht. Und stattdessen haben wir ein sehr, sehr ausführliches, aber auch zugleich sehr flüchtiges Statement bekommen, in dem sie darauf verwiesen haben, dass KI ja mittlerweile zum Arbeitsalltag gehört.
Ja, ich will auch das KI-Vorgehen gar nicht gutheißen, aber wie Sie ja schon sagen, wir wissen ja, dass KI in so vielen Institutionen drinsteckt, in der Schule, an Universitäten. Und wir wissen aber auch, dass Politiker Redenschreiber haben. Und trifft die Kritik dann nicht eher die Redenschreiber? Oder wo sehen Sie denn den Unterschied zwischen Redenschreiben für Politiker und KI?
Es ist ein klassisches Bild natürlich, dass Reden von Politikern niemals zu 100% auch immer von der Person geschrieben werden, die sie vortragen. Das ist zumindest in, sagen wir mal, 99% der Fälle so ist. Allerdings finde ich, dass es hat schon einen etwas merkwürdigen Touch, wenn man das Gefühl hat, dass für auch so sehr, sehr hochrangige Anlässe, und das waren ja die Anlässe, bei denen wir jetzt Reden gefunden haben, die offenbar KI generiert sind. Also wir reden zum Beispiel von einer Rede zum Gedenken an die NS-Opfer anlässlich der Auschwitz-Befreiung. Wir reden an den 80. Jahrestag der Befreiung des KZ Buchenwalds oder auch zur Trauerfeier für den verstorbenen Ministerpräsidenten. Wenn da so mehr oder weniger künstlich generierte Worthülsen vorgetragen werden.
Also die künstlichen Worthülsen, die Sie ja auch auf Ihrer Website dann zeigen, wie ich trete in das Vermächtnis eines Anspruchs oder es war das Ergebnis eines Denkens, das die Menschlichkeit Stück für Stück aufgab in Worten, in Entscheidungen, in Gleichgültigkeit. Sowas?
Ja, sowas dann über Auschwitz. Ja, das finde ich halt schon irgendwie absurd. Da wird ja auch in einer gewissen Weise Gedenken entleert, wenn man das einfach nur noch einmal als Prompt eingibt. Kann natürlich nicht sagen, ob es exakt so gewesen ist, aber es macht zumindest den Eindruck, dass da wirklich nicht mehr so viel Aufrichtigkeit dahinter steckt, wenn dann solche Auftritte in der Form absolviert werden.
Also mutmaßliche KI in Reden und Texten von Thüringens Ministerpräsident Mario Vogt. Vielen Dank, Eiko Kempen vom Portal Frag den Staat, woher die Recherche kommt. Dankeschön.
Sehr gerne.
Der Film Im Reich der Sinne ist wohl der bekannteste Film des japanischen Regisseurs Nagisa Oshima. Als der Film rauskam 1976, hat er für einen Skandal gesorgt. Und nun, 50 Jahre später, kommt eine restaurierte Fassung davon in die Kinos. Was das Besondere ist, es handelt sich bei Im Reich der Sinne um eine Mischung aus Autorenfilm und Pornofilm, also ein Autorenpornofilm. Aber dem Regisseur ging es um mehr als nur die reine Darstellung von Sex. Und damit ein kurzer Hinweis für Sie oder falls Sie gerade mit Kindern im Auto unterwegs sind, es wird die nächsten Minuten expliziter. Mit Filmexpertin Anke Lewicke spreche ich über Im Reich der Sinne und wie er auch die Filmwelt beeinflusst hat. Anke, der Film basiert ja auf einer wahren Geschichte.
Ja, und zwar ist es die Geschichte der Prostituierten Abe Sada. 1936 wurde sie wenige Tage, nachdem sie ihren Geliebten und ihrem Chef ermordet hat, in Tokio aufgefunden. Und bereitwillig hat sie aus ihrer Handtasche dessen abgetrennten Genitalien geholt. Und sie hat gesagt, das sei das gewesen, was sie am meisten Freude gemacht habe. Deshalb nicht der Kopf, sondern die Genitalien. Und der Film basiert auf ihren Zeugenaussagen. Und sie sagt, sie habe ihn aus Liebe getötet und auch mit seinem Einverständnis, weil sie wollte für immer mit ihm vereint sein. Und für Oshima war es nur konsequent, wenn er von dieser Obsession, von dieser Liebe erzählt, dass er dafür eben pornografische Bilder braucht. Und jetzt mal noch einen kleinen Schlenker zum realen Film. Die Abe Sada wurde dann für 6 Jahre Haft nur verurteilt und sie wurde öffentlich überhaupt nicht angeprangert, sondern sie war dann eher eine negative Heldin. Also man konnte sie auch irgendwie nachverstehen.
Also eine wahre Geschichte, die auch viele Menschen in Japan kannten. Inwiefern war es denn dem Regisseur bewusst, dass er einen Skandal mit seinem Film und den pornografischen Bildern auslösen wird?
Ja, es geht hier ja schon um den Zusammenhang auch zwischen Sex und Gewalt. Also sie wirkt ihn dann immer mehr, damit er ihn überhaupt noch hochbekommt, damit sie noch Sex haben können, weil er auch schon relativ ausgelaugt ist. Und in den vorherigen Filmen von Oshima ging es auch schon um Sex und Gewalt. Und da sagt er, habe er sich den entscheidenden Schritt noch nicht getraut. Und ich habe ihn einmal in München zum Interview in den 90er Jahren getroffen. Das war ein sehr introvertierter Mann im Anzug, alles andere als ein Provokateur. Und der sagt eben, wenn man was auf der Leinwand sichtbar machen kann, dann ist es doch nicht mehr obszön. Obszön ist doch nur, was man nicht zeigen darf. Deshalb sollte man eben dem Zuschauer die Freiheit geben, alles zu sehen. Und wir können dann ja entscheiden, ob wir das sehen wollen oder nicht. Und ich finde, er hat sich eben diese Freiheit genommen.
Also es klingt schon sehr explizit, was du jetzt so angedeutet hast. Und ich meine, Pornofilme gibt es ja wirklich millionenfach. Was ist denn bei Im Reich der Sinne dann so besonders, dass, wie du sagst, die Sexszenen, ja, dass es ja ein Autorenporno ist und die Sexszenen auch Teil der Erzählung werden und nicht nur die Darstellung davon?
Ja, wenn man diese tausende Millionen von Pornofilmen nimmt, die du gerade erwähnt hast, dann ist man auch häufig der Voyeur oder die Voyeurin und dann den ganzen Ruch doch sowas an, ah, wir sehen was Verbotenes. Und hier ist die Kamera eher dokumentarisch, also sie beobachtet, sie will teilnehmen an der Obsession, sie will tiefer in diese Obsession eindringen. Und die beiden kapseln sich ja immer mehr von ihrer Umwelt ab, sie können nicht mehr voneinander lassen, auch wenn sie in der Öffentlichkeit sind. Und vielleicht braucht es dafür einfach diese expliziten Bilder. Und ich habe den Film jetzt nochmal gesehen. Irgendwann fragt man sich das jetzt gar nicht mehr. Sind das simulierte, vorgetäuschte Sexszenen oder echte? Man ist wirklich mittendrin in dieser Obsession, auch in diesem Wunsch, durch die Vereinigung eben die eigene Isolation zu verbergen. Und gleichzeitig weiß man, irgendwann reicht der Orgasmus nicht. Es braucht eine ewige Vereinigung, also den Tod. Da ist man dann ja auch schon wieder bei George Bataille und das erotische Werk.
Ich will mal ins Heute kommen. Heute gibt es ja an Filmsets oft so Intimitätscoaches. Was wissen wir denn von den Dreharbeiten aus den 70er Jahren?
Also man weiß darüber, dass die Stimmung sehr ruhig war, dass das Licht gedämmt war, dass es die Schauspieler waren, die gesagt haben, jetzt legen wir aber endlich mal los. Und der Skandal ging dann eigentlich hinterher, passierte hinterher. Also hier wurde der Film in Berlin zum Beispiel beschlagnahmt. Die hatten aber noch eine zweite Kopie bei den Filmfestspielen, konnten den dann 76 doch zeigen. Und ein anderer Skandal war eben, dass die Schauspielerin Eike Matsuda, die hat danach keine Rollen mehr bekommen. Die wurde wirklich von der Öffentlichkeit angeprangert, ist dann nach Frankreich gezogen. Hingegen der Darsteller, der während des Films auch 20 Kilo abgenommen hat, Tatsuo Fuji, der hatte 2 Jahre eine Pause, hat dann aber als Charakterdarsteller noch eine große Karriere gemacht. 2023 in San Sebastian auf dem Filmfestival sogar einen Preis gewonnen. Also die haben das nicht bereut, aber es gibt eine Szene und die ist mir jetzt auch nochmal aufgefallen beim Wiedersehen. Da spielt eben Sada mit einem nackten Mädchen, einem nackten Jungen und in ihrer Fixiertheit auf den Schwanz, sie bezeichnet den Schwanz ihres Geliebten ja auch immer als das Ding, greift sie den kleinen Jungen an und der schreit natürlich. Und über diese Szene wird Stillschweigen geherrscht. Also vielleicht kann man sagen, sie macht in ihrem Wahn vielleicht Sinn, aber trotzdem braucht es sie wirklich? Also das habe ich mich gefragt.
Das klingt alles sehr explizit und auch hier mitten am Tag in unserem Programm. Aber wir reden ja ein bisschen abstrakt drüber. Und jetzt zum Abschluss würde ich gerne nochmal von dir wissen, welche Wellen hat der Film dann geschlagen? Wie hat er sich auf die Filmwelt ausgewirkt?
Naja, also ich glaube, in vielerlei Hinsicht ist Oshima ein Meister. Also gerade auch für die Regisseurin Katrin Breillat, die ja immer weibliche Sexualität erkundet. Und sie findet eben, dass hier ja auch eine Umkehrung stattfindet. Der Mann wird zum Objekt. Also das hat sie dann auch in ihren Filmen so immer wieder eingearbeitet. Und es gab dann mal so in den 90er, Anfang der 2000er Jahre, gerade im französischen Autorenfilme, immer wieder explizite Sexszenen. Also kannst du dich noch an Die Liebenden von Pont-Neuf erinnern?
Ich war nicht dabei, nein.
Also Léos Carax hat den Film gedreht, Juliette Binoche und Denis Lavant laufen nackt am Strand, sein Schwanz ist irrigiert. Also, oder der erste Film von Bruno Dumont, da geht es um einen jungen Mann, La Vie de Jésus ist der Titel, der eigentlich haltlos ist, nur noch im Sex haltlos findet. Da gibt es dann auch eine explizite Sexszene, die wurde dann aber von Pornodarstellern gedreht. Und wir sollten hier nicht vergessen, Patrice Giraud, gefeierter Theater- und Filmregisseur, hat ja Intimacy gedreht. Und da geht es um ein Paar, die kennen ihren Namen nicht, die treffen sich einmal in der Woche, kommunizieren nur über ihre Körper. Und das wird natürlich auch mit ausdrücklichen Sexszenen gezeigt.
Und das bezieht sich alles irgendwie auf den Film Im Reich der Sinne. Danke, Anke Lewicke. Also Im Reich der Sinne, Skandal, Kunst und Pornofilm. aus dem Jahr 1976, nun in einer remasterten Version. Vielen Dank, Anke.
Tschüss.
Sein Name ist Bond, James Bond, aber ist ganz schön still geworden um den legendären Geheimagenten seiner Majestät. Der letzte Bond-Film ist 5 Jahre her und wann der nächste kommt, ungewiss. Und wer ihn spielen wird, auch unklar. Vielleicht sind Sie es ja, denn es gibt Nachschub für Bond-Fans. Es gibt ein neues Computerspiel, 007 First Light. Und Games-Experte Markus Richter ist bei mir im Studio, hat es ausprobiert. Wer der nächste Film Bond wird, ist wie gesagt unklar. Aber welchen Bond spielt man denn im Spiel, Markus?
Der Bond, den man im Spiel spielt, der wird tatsächlich von einem Schauspieler auch dargestellt. Und das ist Patrick Gibson, ein irischer Schauspieler. Der ist übrigens kurz über 30 und damit knapp 10 Jahre jünger als die ganzen letzten Bond-Darsteller bei ihrem ersten Auftritt im Film. Und das liegt daran, dass er einen jungen Bond spielt, eine First Light, James Bond am Anfang seiner Karriere.
The name's Bond.
James Bond.
You sound familiar.
Today's not about me. It's about you and the incident last month. Come on.
James Bond war ursprünglich so ein relativ einfacher Soldat, der aber bei einem Zwischenball unverhofft glänzen kann und dann Menschen rettet. Und dafür wird er dann in das Trainingsprogramm des Geheimdienstes MI6 berufen, wo eben die neuen 00, also die 00-Agenten ausgebildet werden. Das Spiel soll dann also davon handeln, wie ein James Bond zu 007 wurde. Aber irgendwie ist es dann auch so, dass schon am Anfang der Spiel eigentlich der junge Bond schon der James Bond ist, den wir kennen.
Bond is immature and reckless. Guided by his gut feelings and mistaken ideas of loyalty. He's a bad influence on the other recruits who inexplicably fall victim to his
charm. Was sagt sie da?
Genau, also sie liest so eine Beurteilung vor, die er im Rahmen des Trainings bekommen hat. Und er ist also ein Draufgänger und ein Unruhestifter. Sein Ausbilder empfiehlt ihn auch aus dem Trainingsprogramm gleich direkt zu feuern. Aber er ist eben auch ein Charmeur. Er weiß, seine Kolleginnen in der Ausbildung auf seine Seite zu ziehen und besteht natürlich letztlich auch diese Feuertaufe.
Aha, also klingt so wie immer. Mhm. Gilt das auch für die Handlung und die bekannten Nebencharaktere? Wie heißen die M, Q und Moneypenny?
Alle da. Die Chefin M ist da, Gadgetbauer Q ist da, Moneypenny ist seine Händlerin, also die ihn auf Missionen betreut. Diese ganzen klassischen Figuren sind leicht verändert und modernisiert wieder da, denn der Bond hier spielt in einer fiktiven, aber heutigen Zeit eben. Die Story ist auch klassisch Bond. Ein ehemaliger Agent 009 taucht auf. Es soll angeblich eine Verschwörung geben, die mitten im MI6 stattfindet. Und daraus ergibt sich dann eine actionreiche Verfolgung rund um die Welt mit allen Klischees und Cameos, die ein Bond so zu bieten hat. Zum Beispiel sieht man auch Lenny Kravitz als Piratendiktator.
Okay, im Computerspiel. Interessant. Mhm. Also ein James-Bond-Film schauen ist ja auch irgendwie immer spannend, meistens zumindest. Aber ihn zu spielen, ist das auch spannend?
Es entwickelt sich dahin, möchte ich sagen. Das Gameplay unterteilt sich im Prinzip in zwei Säulen. Und die erste ist so klassisches
Geheimagententum. Afternoon, Sir. Staff and Press Only.
Member of the press.
So my badge says.
Continue up the stairs, please.
Also jedes Level oder Kapitel, wenn man so will, hat so einen Geheimagentenanteil, wo es darum geht, sich möglichst unerkannt Zugang zu eigentlich abgesperrten Gebieten zu schaffen. Ganz am Anfang, haben wir gerade gehört, soll man zum Beispiel ein Hotel mit einem VIP-Event infiltrieren oder bluffen oder so tun, als wäre man ein Bediensteter. Oder man kann mit Gadgets Wachen betäuben und vorbeischleichen. Oder, und das haben wir eben gerade gehört, sich eine Presseakkreditierung klauen und dann sich als Journalist ausgeben. Und diese Auswahlmöglichkeiten und die Zeit kann man sich auch nehmen, hat man da. Man hat eben immer diese Wahl zwischen, man erkundet das Gebiet und erfährt alles oder man geht einfach schleichend vorbei. Und dann gibt es natürlich noch das andere, was bei James Bond nicht fehlen darf. Es gibt auch sehr reichhaltige Actionsequenzen. Man darf aber nicht immer einfach losschießen. Ja, erst wenn es ernst wird, wird die License to Kill aktiviert. Dann darf man Schusswaffen benutzen. Ich finde es ein ganz schöner Kniff, weil es eben den dramaturgischen Wechsel zwischen Heimlichkeit und Action auch so inhaltlich ein bisschen erklärt und dann sich an den Kern James Bond anlehnt.
Okay, also man hat eine Story, es gibt ein Spionenleben und ganz viel Action. Also es klingt, als hätte dich das Spiel überzeugt.
Lass es mich so sagen. Es ist ein guter Bond. Aber es ist kein perfekter Bond. Ich habe zwei Kritikpunkte. Das eine ist, ich habe ja vorhin erzählt, eine Bond ist schon Bond vom Charakter her. Und das fand ich ein bisschen schade. Also gerade wenn es um die Origin-Story, das First Light geht, hätte ich so ein bisschen mehr Entwicklung, Story, Heldenreise gerne gesehen. Insgesamt so 15 Stunden dauert die Hauptstory alleine. Da hätte man sich vielleicht für Zeit nehmen können. Und bei den Action-Sequenzen ist es so, die sind manchmal ein bisschen schwieriger im Anspruch. Und dass man da scheitert, das gehört dann dazu. Man muss also lernen, das muss es immer wieder. Man stirbt, man geht es neu an und dann kommt man erst durch. Und das schmälert so ein bisschen diese knapp entkommen Inszenierung, die man aus den Filmen kennt und die im Computerspiel auch so gedacht ist, aber weil man sich da so heranarbeiten muss, geht das so ein bisschen verloren. Aber davon ab, die Story nimmt trotzdem die Charakterentwicklung so ein bisschen fehlt an Fahrt auf. Mich hat's gepackt, ich wollte wissen, wie es endet. Es ist halt nicht so deep, aber es macht Spaß. Es ist eben ein guter James Bond.
Ja, bei den James Bond Filmen ist es ja auch ähnlich. Man hat mal solche und genau. Mal solche. Danke, Markus Richter. Also, falls Sie auch einmal 007 sein möchten, 007 First Light, so heißt das Computerspiel und ist für alle aktuellen Gaming-Plattformen erschienen und kostet rund 70 Euro. Wir blicken nun in den Iran. Trotz der Lage im Land treten auch erstmals wieder bekannte Exilkünstler dort auf. Besonders ein Auftritt sorgt für Diskussion. Der Sänger Reza aus Los Angeles singt vor tausenden Menschen in Teheran. Und die einen freuen sich über seine Rückkehr in die Heimat. Die anderen werfen ihm vor, jetzt für das Regime zu singen. Bamdad Ismaili über Musik, Exil und eine Debatte, die weit über die Bühne hinausgeht.
Ein iranischer Sänger aus Los Angeles steht auf einer Bühne mitten in Teheran. In der iranischen Community sorgt dieser Auftritt seit Tagen für heftige Diskussionen. Der Sänger heißt Reysar. Seit vielen Jahren lebt er in Kalifornien. Jetzt ist er erstmals offiziell im Iran aufgetreten. Doch warum ist dieser Auftritt so umstritten? Reysar mit bürgerlichem Namen Binesh Bulur gehört seit Jahrzehnten zur iranischen Popszene in Los Angeles. Dort entstand nach der Islamischen Revolution von 1979 eine eigene Musikwelt im Exil. So prägend, dass sich dafür sogar ein eigenes Genre etablierte: Los Angelesi, persische Popmusik aus Los Angeles. So klingt Reysars Musik normalerweise. Seine Songs laufen bis heute auf persischen Hochzeiten, Familienfeiern und Partys rund um die Welt. Gerade deshalb sorgt sein Auftritt in Teheran für Diskussionen. Kritiker werfen ihm vor, Teil einer staatlich inszenierten Veranstaltung geworden zu sein. Sie argumentieren, Künstler aus dem Exil würden genutzt, um Normalität und nationale Geschlossenheit zu demonstrieren, gerade nach Krieg, nach den Protesten und nach dem Massaker im Januar. Reza selbst weist diese Vorwürfe zurück. Dort gab es eine Veranstaltung und man hat mich gebeten, zwei Lieder zu singen, sagt er. Reysar betont, er habe keine offizielle Genehmigung beantragt und sei schon seit vielen Jahren regelmäßig in den Iran gereist. Auf der Bühne in Teheran setzt er allerdings auch politische Akzente. Teheran wurde massiv bombardiert, aber sie können dem Iran mit diesen Bombardierungen nichts anhaben. Und er richtet sich direkt an Teile der Exil-Community, also an jene Gemeinschaft, der er selbst lange zugerechnet wurde. Ein Verräter, der sich gegen seine Heimat verkauft, wird von der Zeit ausgelöscht werden. Genau solche Aussagen sorgen für Kritik, denn Reysar steht für eine Generation von Musikern, die ihre Karriere außerhalb des Iran aufgebaut haben. Nach der Revolution wurden Popmusik und viele Formen westlicher Unterhaltung stark eingeschränkt. Zahlreiche Künstler verließen das Land und begannen in Los Angeles, Toronto oder Europa noch einmal von vorne. Popstars wie Abby, Gugush oder später Shahin Najafi wurden zu Stimmen des Exils. Viele von ihnen sehen in den politischen Erschütterungen der vergangenen Jahre und auch im jüngsten Krieg eine Chance für grundlegende Veränderungen im Iran. Doch Reysar ist nicht der einzige Künstler, der den umgekehrten Weg geht. Auch King Ram ist zurück. Hinter dem Namen steckt Ramin Sayed Emami, Musiker, Podcaster und einer der bekanntesten Vertreter der iranischen Alternative-Rock-Szene. Seine Geschichte ist außergewöhnlich. Als Sänger der Band Hypernova gehörte er zu den Pionieren der iranischen Underground-Musik. Später lebte und arbeitete er in Nordamerika. Sein Vater war der Umweltwissenschaftler Qavuseyd Emami. Er starb 2018 nach seiner Festnahme im Evin-Gefängnis unter ungeklärten Umständen. Die Familie verließ daraufhin den Iran. Umso überraschender war für viele, dass King Ram Jahre später erneut zurückgekehrt ist. Und noch überraschender, im Frühjahr diesen Jahres spielte er in Teheran das erste offizielle Konzert nach dem Krieg. Fest steht, noch vor wenigen Jahren wären solche Bilder kaum vorstellbar gewesen. Heute stehen wieder Exilkünstler auf Bühnen in Teheran. Und genau deshalb wird über diese Konzerte so heftig gestritten. Denn in einem Land, das Krieg, Proteste und politische Gewalt erlebt hat, ist selbst ein Popsong längst nicht mehr nur ein Popsong. Es wird zur politischen Botschaft, ob der Künstler das will oder nicht.
Bamdad Esmaili über iranische Exilmusiker und die Diskussion um den Sänger Reysa.